So, Crazy Kids, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Lajos. Heute habe ich wieder einen Cast. Cast?
Einen Cast?
Casting.
Casting.
Sven Kilic ist mein Gast heute von Physio Circle.
Hi.
Und erstmal danke, dass du da bist, dass du dir Zeit nimmst, so einen Freitagabend, wo wir etwas anderes auch machen könnten, aber wir trotzdem uns entschieden haben, unsere Community etwas Wertvolles anzubieten. Du bist ja Physiotherapeut.
Ja.
Und hast du ein Geschäft in Heidelberg?
Ja, genau. Ich habe eine Praxis in Heidelberg.
Ja. Wie bist du so generell überhaupt zu Physiotherapie gekommen? Was ist dein Hintergrund?
Ich bin über den Sport zur Physiotherapie gekommen.
Mhm.
Viele kommen halt zur Physiotherapie, weil sie anderen helfen wollen. Ich war da wesentlich egoistischer.
kann ich voll verstehen.
Ich bin eigentlich nur wegen mir dahin gekommen,
ja.
Weil aufgrund von Verletzungen, die ja immer eine Trainingspause mit sich bringen, wo ich nie so begeistert von gewesen bin, wollte ich halt immer wissen, was kann ich jetzt halt machen, damit ich halt möglichst gestern auch wieder zum Training gehen kann. Und darüber bin ich halt dann eigentlich zu der Physiotherapie gekommen.
Und hast du dich da weitergebildet? Hast du erstmal nachgelesen? Wie war dieser Weg für dich? Von sich selber, also sich selber heilen und danach anderen auch helfen wollen?
Na, es war ja damals alles noch etwas schwieriger, weil das war ja vor dem Internet.
also Kids, die zuhören. Es gab eine Zeit noch.
Da gab es noch kein Internet.
Ja.
Also das kann man sich ja fast schon gar nicht mehr vorstellen. Aber damals kam ich logischerweise noch nicht so auf die Idee, im Internet halt zu suchen und da zu recherchieren. Es war halt eher so über Fragen, Bekannte und beim Training, was sie gesagt haben, was man dann machen soll.
Ja.
Viel mehr war es damals eigentlich nicht.
Mhm.
Heute kann man ja unglaublich viel auch selber lesen und findet ganz schlimme Sachen, was man dann hat.
Leider.
Ist dann der Nachteil.
Ja.
Genau. Aber wenn man sehr neutral damit umgeht, dann kann man da sehr gute Sachen auch schon finden heutzutage.
Ja.
Das ist echt Wahnsinn. Das gab es damals halt nicht so. Und dann bin ich da so reingerutscht, sage ich jetzt halt einfach mal, ohne da jetzt ganz genau zu wissen, was die da jetzt so machen. Ich wusste halt auf jeden Fall, dass diejenigen sind, die bei Verletzungen auch mit die ersten Ansprechpartner dann halt sind.
Sehr, sehr cool, vor allem, weil du damals noch keine Möglichkeiten so auf Internet nachzuschauen hattest, was das ist, wie, was für Übungen man so machen kann. Und heutzutage findet man jede Ecke irgendeine Quelle, wo du Übungen für deine spezifische Verletzung oder halt Unterstützung auf Internet finden kannst.
Ich weiß gar nicht, wie das früher war. Also ich weiß auch gar nicht, weil das Internet dann so angeschaltet worden ist. weil ich habe 97 habe ich Abitur gemacht und da habe ich dann halt auch angefangen dann mit der Ausbildung und ich kann heutzutage gar nicht mehr sagen, damals gab es das Internet schon, ich bin aber damals eben noch nicht auf die Idee gekommen, da reinzuschauen, ob es auch über die Physiotherapie da schon einiges gibt.
Ja.
Ich wette mal, nein, nicht wirklich.
Ja, kann sein, dass es
damals war Chatten ganz groß in Mode, das habe ich bis heute nicht verstanden, warum man das macht.
Ja.
Deswegen hat mich das Internet auch wenig gefetzt.
Aber heutzutage bist du ganz viel auf YouTube unterwegs.
Also heutzutage bin ich etwas mehr im Internet unterwegs. Es fehlen mir noch Lichtjahre zu dir. Aber da bin ich halt schon mehr unterwegs, vor allen Dingen, weil man halt auch einiges an Informationen halt noch rauskriegt. Also ich habe auch einen eigenen YouTube-Kanal, wo ich halt ein kleines bisschen über einzelne Sachen halt rede, was jetzt Verletzungen betrifft, was man so machen kann. Und wenn Leute halt auch Fragen haben, was sie dann drunter schreiben, dass ich ein neues
Video dazu mache. Das verlinken wir später noch in die Shownotes auf jeden Fall. Da habe ich für mich auch für meine Verletzungen, weil wenn man Coach wird, dann wird man erstmal deswegen Coach, dass man sich selbst coacht, aber das funktioniert meistens nicht. Ja, haben mich für meine Verletzungen, die ich jetzt hatte in letzter Zeit auf deinem YouTube-Channel sehr, sehr gute Videos von Rückenschmerzen durch Schulterprobleme bis zur Hüfte oder Knie. Also das verlinken wir auf jeden Fall, sehr, sehr wertvolle Content. Aber was ist Physiotherapie eigentlich? Was macht man da? Wie könntest du das jemandem erzählen oder erklären, was das eigentlich ist? Weil ich stelle mich immer die Frage, okay, ich bin Personal Trainer oder Online Coach oder High Performance Experte, was kann ich, was ist mein Name, was ist ein Physiotherapie oder Physiotherapeut? Wann kommt man da, was macht, was wird da gemacht?
Also man könnte rein theoretisch sagen, wenn dadurch, dass du jetzt dich als Personal Trainer bezeichnest oder High Performance Coach, das sind wir auch, allerdings für den medizinischen Bereich.
Ja.
Ich habe da die letzten Tage auch drüber nachgedacht, weil ich dazu was aufschreiben musste. Und da war mir halt nicht ganz klar, wie könnte man das jetzt halt beschreiben. Mhm. Es ist halt, im Prinzip ist es halt wie ein Personal Trainer, wie ein Coach, der einem einfach über die Zeit der Verletzung hinweg hilft mit speziellen Übungen, mit Anleitungen dafür, wo man den Patienten, den Kunden, wie auch immer man sie dann nennen mag, unter die Arme greift, weil gewisse Dinge kann man halt einfach nicht alleine machen, dafür braucht man halt jemand Hilfe. So wie, also bei mir war es mit einem gebrochenen Ellenbogen, da gehen halt gewisse Dinge einfach nicht allein, sondern da braucht man halt jemanden, der das ein Stück weit für einen macht und wir führen die Leute dann durch diese Phase sozusagen. Und, was weiß ich jetzt, halt, es gibt bestimmt eine total schlaue Definition von Physiotherapie, die ich leider nicht weiß. Weil ich habe Definitionen immer schwierig, schon in der Schule. Mitunter ist es halt so, man könnte halt rein theoretisch sagen, dass wir als Physiotherapeuten versuchen, die Wundheilung oder die Wundheilungsphasen so optimal wie möglich ablaufen zu lassen, damit der Körper so effizient und so schnell wie möglich wieder heilt. Ob das nach Operationen ist oder nach sonst welchen Verletzungen, Beschwerden, Traumata, das ist eigentlich egal.
Und ich habe bei dir gesehen, dass ihr da ein kleines Gym habt. Mit freien Gewichten, mit Klimmzugstange bis zum Geräten. Aber ihr habt auch Behandlungsräume. Was für Behandlungsformen gibt es in Physiotherapie oder in deiner Physiotherapie?
Hier in Deutschland hat man das ein bisschen aufgesplittet. Und zwar benennt man halt die einzelnen Therapieformen, was ich halt sehr schade finde, weil man da doch stark eingeschränkt wird. Es gibt halt die klassische Krankengymnastik, das ist halt auch am weitläufigsten, dass man uns eher unter dem Begriff Krankengymnasten kennt, als unter Physiotherapeuten. Ja. Das kam erst vor 30 Jahren auf, weil der Begriff einfach schöner klingt wahrscheinlich. Wir machen halt Massagen, allerdings sind das nicht so Massagen, die dann so ganz toll sind. Meistens kommen die Leute hierher, weil es eben nicht so toll ist und die Massage ist dann auch recht unangenehm, aber sie hilft dafür. Wir machen Lymphdrainagen, das heißt, wenn ich halt Schwellung habe, kann man halt sowas machen. Es gibt manuelle Therapie zur Mobilisation von Gelenken und so. Es gibt eine Trainingstherapie, deswegen haben wir dieses Gym da draußen, um halt quasi mit den Patienten auch noch ein Stück weit trainieren zu können, beziehungsweise sie dahingehend auch noch anleiten zu können, wie sie es dann im Fitnessstudio weitermachen können, weil es gibt ja extrem viele Leute mittlerweile, die ja zumindest einen Vertrag haben. Ob sie dann wirklich alle gehen, weiß ich nicht. Aber bei denen rennen wir ja offene Türen ein, wenn es halt darum geht, auch Übungen noch zu machen.
Und das ergänzt sich dann ganz gut.
Und dadurch greift halt eins in das andere. Also es ist halt, also wir zwei haben eigentlich eine relativ große Schnittstelle. Ich bringe die Leute halt rein theoretisch, sagen wir jetzt einfach mal dahin, dass sie mit dir wieder trainieren können.
Ja. Was ist der Unterschied zwischen einem Physiotherapeuten, Chiropraktiker oder Heilpraktiker und so weiter und so fort? Wie unterscheidest du das? Wie findest du das? Was ist deine Meinung über diese verschiedenen Arten von Behandlungen?
Also es sind ja auf jeden Fall das, was sie alle gemeinsam haben. Das fällt mir als erstes ein, das ist alles eine konservative Therapie. Bei den Heilpraktikern ist es halt natürlich so, dass es halt auch gewisse Medikamente gibt, die man dann spritzen kann. Aber im Großen und Ganzen ist das eine konservative Therapie und vor allen Dingen der Bereich der Heilpraktiker deckt ja auch einen großen Bereich der alternativen Medizin ab. Und ich für meinen Teil finde, dass sich diese Sachen extrem ergänzen, denn das, was der Chiropraktiker gelernt hat, das heißt also diese Manipulation von Gelenken, das kann ich nicht. Und das wäre halt seine Aufgabe. Und seine Philosophie ist, dieses Gerüst wieder ins Lot zu bringen über seine chiropraktischen Techniken zum Beispiel. Und da steht die Statik an erster Stelle. Für uns ist es halt so, bei uns steht die Statik auch ziemlich weit vorn. Allerdings kommt die ganze Weichteilmasse mit rein.
Ja.
Das klingt jetzt so ein bisschen böse. Ich rede hauptsächlich von der Muskulatur,
ja,
die wir dann auch noch mit behandeln, was der Chiropraktiker zum Beispiel nicht macht.
Nicht macht.
Nein. Bei den Heilpraktikern, da ist das Feld extrem groß.
Ja.
Weil das geht halt los mit irgendwelchen Spritzen, die man dann halt machen kann. Man kann halt ganz viel Homöopathie machen. Es gibt gewisse Gerätschaften, die sie dann anwenden. Dieses Feld dort ist extrem groß, muss ich ganz ehrlich sagen. Selbst wenn wir zwei uns zusammenpacken, die Physiotherapeuten und die Chiropraktiker, erreichen wir dieses Feld wahrscheinlich gar nicht, weil das halt so riesig ist.
Ja.
Alle zusammen würden sich halt auch extrem gut ergänzen, weil ich immer wieder auch Patienten habe, die waren dann schon beim Chiropraktiker oder ich habe sie zum Teil eben auch dorthin geschickt, beziehungsweise die auch beim Heilpraktiker gewesen sind und dort auch eine Homöopathie bekommen haben oder homöopathisch behandelt worden sind, wo Entzündungen rückläufig gewesen sind und also Sachen. Das betrifft uns ja auch. Ich kann das halt nicht. Ich kann halt einem Patienten nicht gleichzeitig noch was Homöopathisches geben, was seine Entzündung halt weiter reduziert oder was es besser abschwellen lässt, gewisse Sachen. Ich hatte eine Patientin, die hat sich das Sprunggelenk gebrochen. Eine Freundin von ihr ist Heilpraktikerin und sie hat dann noch gewisse Sachen, ich weiß nicht, ob es aus der Homöopathie war, ich will jetzt auch nicht lügen, auf jeden Fall hat sie ein paar Sachen noch in den Fuß gespritzt. Das waren Mittel halt, die das Abschwellen fördern. Und das hat auch ziemlich gut funktioniert.
Ja.
Das fand ich extrem interessant. Und da ergänzt sich das natürlich halt, weil wenn der Fuß nicht mehr so dick ist, dann kann meine Mobilisation wesentlich besser wirken und der Patient läuft wesentlich schneller, vernünftig. Also das gibt es riesige Schnittstellen. Ich habe jetzt gerade auch erst wieder eine Patientin zu einem Chiropraktiker geschickt, weil ich das extrem sinnvoll finde.
Deshalb habe ich dann auch gefragt, weil ich es sehr, sehr interessant finde, wie viele Bereiche quasi wie viele Unterbereiche in einem Bereich es noch gibt. Also von Physiotherapie bis zum Chiropraktiker, Heil und so weiter. Und dann kommt erst das tatsächliche Training oder Bewegung oder Wiederbewegung und so weiter. Und das war für mich erstmal für meinen Kopf eine Frage. Und da draußen treffe ich auch sehr viele Menschen, die mich fragen, okay, was ist eigentlich dieser Unterschied zwischen diesen vielen Sachen? Und ich konnte das eigentlich niemandem dann so klar sagen, was da so abgeht.
Also
das ist immer krass, diese Sachen zu wissen, dass es sowas gibt und das auch nochmal zu wissen, wann ich was brauche.
Das ist das Schwierigste daran.
Genau.
Also,
genau.
Alle drei Berufsgruppen, sag ich jetzt mal, haben absolut ihre Daseinsberechtigung.
Ja.
Das Schwierige ist jetzt, die optimal miteinander zu verknüpfen. Das ist das Schwierige.
Genau.
Wann ist die Zeit für das eine oder wann eher für das andere?
Ja.
Interessant ist halt auch, sie setzen im Prinzip alle darauf, dass sich die Leute bewegen.
Ja.
Alle.
Ja.
Ja. Weil ohne dem, man geht jetzt zum Beispiel zum Chiropraktiker und der renkt mich komplett ein. Die fangen meistens halt mit der Brustwirbelsäule beziehungsweise mit der Wirbelsäule und den Rippen und dem Becken an.
Mhm.
Und für die ist es halt enorm wichtig, dass die Patienten danach laufen gehen, damit sie das neue, die neue Mobilität, die sie jetzt haben, gleich auch benutzen, dass sich auch der Rest umstellen kann vom Körper, weil die Statik sich ja verändert hat.
Mhm.
Und bei uns ist das ähnlich. In der Physiotherapie gibt es halt Griffe, da kann ich das ebenfalls mobilisieren.
Mhm.
Das dauert ein kleines bisschen länger als die Manipulation.
Ja.
Für uns ist danach aber auch wichtig, dass der Patient halt dann diese gewonnene Freiheit an Bewegung auch benutzt.
Ja.
Und deswegen soll er auch laufen gehen, weil das vor allem nach der Therapie direkt sollen die halt danach mal spazieren gehen, um die 10, 15 Minuten. Der Chiropraktiker will das auch.
Mhm.
Weil die Therapie an sich, ich weiß gar nicht, ob man das halt so sagen kann, ohne diesen Spaziergang wirkt wirkt die Therapie halt auch nicht ganz.
Mhm.
Höchstens 50%.
Ja.
Sag mal, ich gehe jetzt zum Chiropraktiker, der rennt mich jetzt ein, jetzt steige ich ins Auto und fahre hier von Heidelberg aus nach Stuttgart.
Ja.
Na, dann war das nur nett bei dem.
Mhm. Ja, ja, ja.
Aber der Benefit ist halt nicht so
genau,
hoch.
Genau, genau, genau.
Ja.
Ja, und da kommt schon wieder raus, wie wichtig Bewegung ist.
Genau.
Also, egal was du, und ganz oft ist es so, zum Beispiel, dass natürlich man braucht Zeit für die Recovery, für die Erholung, wenn man verletzt ist. Aber trotzdem merke ich zum Beispiel bei mir, wenn ich mich verletze oder irgendwann zickt mal da ein bisschen, dort ein bisschen. Und dann, und dann hört man gleich auf mit dem Sport, mit Bewegung und so weiter. Und man freut sich auch ein bisschen, ja, jetzt darf ich endlich mal nichts machen. Aber es ist tatsächlich so, wenn du in Bewegung bleibst, natürlich, wenn du dein Knie oder Sprunggelenk verletzt hast oder gebrochen ist, dann fängst du natürlich nicht gleich an, in Handstand oder Handstand zu laufen. Aber trotzdem,
du müsstest das halt auch können, das wird dann bei mir schon schwierig.
Aber trotzdem, du machst weiterhin etwas und belastest nicht gleich dein verletzte Körperteil, sondern machst etwas anderes. Und das ist genau, da ist die Mindset auch nochmal sehr, sehr wichtig zu erwähnen, dass Bewegung, auch wenn Verletzungen da sind, weiterhin sehr, sehr hilfreich ist.
Ich habe einen Patienten hier gehabt, den ich selber gar nicht behandelt habe. Der sah aber vom Körperbau so aus, als hätte er schon 2, 3 Hanteln mal bewegt.
Mhm.
Er war am Knie verletzt.
Ja.
Ist da operiert worden und kam mit den Krücken rein und dann habe ich mich halt vorne dazugesetzt und habe halt gefragt, was er hat.
Ja.
Und dann habe ich ihn halt gefragt, ob er zum Training geht.
Mhm.
Eigentlich war das total böse von mir, weil ich genau wusste, er geht auf gar keinen Fall zum Training, weil man ihm bestimmt gesagt hatte, er darf auf gar keinen Fall trainieren.
Ja.
Und das hat er mir auf jeden Fall bestätigt, er darf halt nicht trainieren und so
ein
Kram. Und habe ich gesagt, ja, das ist auch vollkommen richtig, also Kniebeugen oder sowas, das wäre jetzt alles schlecht, oder Beinstrecker oder Joggen gehen, das ist richtig, aber dein Oberkörper hat ja nichts, habe ich gesagt.
Ja, genau.
Und du kannst ja rein theoretisch, wenn du jetzt im Studio bist, wird es natürlich schwierig, klassisches Bankdrücken, Flachbankdrücken zu machen, frei, weil du musst hier die Gewichtsscheiben irgendwie da drauf bringen.
Ja.
Das wäre jetzt natürlich blöd, aber in deinem Studio, wo du bist, habe ich gesagt, gibt es bestimmt eine Maschine, da musst du nur einen Stift umstecken.
Ja.
Ja. Dann habe ich gesagt, du kannst eigentlich auch zum Training gehen. Du steckst, nimmst, trainierst nur an den Maschinen. Das ist natürlich vom koordinativen Effekt für die Gelenke längst nicht so hoch wie ein freies Training.
Mhm.
Aber das ist ja besser als überhaupt gar nichts.
Ja.
Und vor allen Dingen bleibt der Stoffwechsel oben. Du bist ein bisschen ausgeglichener. Du hast halt nochmal einen Weg.
Mhm.
Und dann hat er mich gefragt, wann er denn trainieren gehen darf. Und dann habe ich gesagt, heute.
Heute? Gleich nach der Behandlung.
Und als er das nächste Mal kam, habe ich gefragt, und warst du schon beim Training? Ja, wann? Na, an dem Tag noch.
Ja, klar.
Und er hat halt dann einfach ganz knapp zu ihm gesagt, er soll klein anfangen, soll sich das ausprobieren, er kann die Krücken hier überall mit hinnehmen an jedes Gerät.
Ja.
Und dann trainiert er halt einfach nur den Oberkörper. Solange er sitzt, ist alles super.
Genau.
Ja.
Genau. Und genau bei diesen Menschen, beim Sportler, die schon etwas gemacht haben, auf einmal diese Cut was man so auch ganz oft leider empfohlen bekommt. Ja, jetzt bist du verletzt, jetzt bist du der Arme und so weiter, du musst dich erholen und so weiter. Aber das ist von der anderen Seite ist auch nicht gut, weil dein Kopf das einfach braucht. Und es ist immer noch besser, irgendetwas zu machen, auch wenn du den ganzen Tag sitzt, weil dein Knie verletzt ist und du machst dann Shoulder Press. Also du drückst etwas oder du machst Klimmzüge, du ziehst dich hoch. Also das finde ich tatsächlich echt schade, dass es von Coaches auch mittlerweile und von Ärzten auch empfohlen ist, dass man nichts machen darf. So generell überhaupt null Bewegung empfiehlt.
Die Sache ist halt die, wenn die Ärzte oder auch andere Leute ihren Kunden bzw. Patienten empfehlen, gar nichts zu machen, das ist in einem Satz gesagt, und dann haben sie gleichzeitig auch ausgeschlossen, dass der Patient vielleicht auch irgendwas falsch macht. Aber ich persönlich bin kein Fan davon, es ihm wegzunehmen. Ich habe heute erst eine Patientin gehabt, die ist an der Hüfte operiert worden und sie darf erst nach 6 Wochen schwimmen gehen. Ich glaube, es waren 6 Wochen. Ist ja auch egal, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und vorher darf sie das halt nicht wegen der Beinbewegung und so.
Ja.
Dann habe ich gesagt, weißt du, wenn du jetzt aus dem Schwimmen kommen würdest, da würde ich halt sagen, wegen mir kannst du schwimmen gehen. Aber du steckst hier so ein Pulver zwischen die Beine, das ist so ein kleines geschwungenes Brett, so ein Auftriebskörper, wie auch immer, und hältst das einfach mit den Beinen fest und trainierst halt ausschließlich deinen Oberkörper.
Richtig.
Delphin wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt die Sportart oder dir der Schwimmstil, den ich dir dann empfehlen würde, aber du kannst Kraul schwimmen, du kannst Rücken schwimmen, du kannst Brust schwimmen, da ist alles möglich.
Ja.
Aber du hast ja automatisch deine Hüfte, die da operiert worden ist, einfach rausgenommen aus dem Rennen.
Ja. Ja.
Also würde das halt schon gehen. Ich kann die Ärzte ein Stück weit verstehen, beziehungsweise auch andere, weil sie nicht so viel Zeit haben, es den Patienten dann halt auch zu erklären.
Ja.
Und mitunter wissen sie es halt auch nicht.
Ja. Ja.
Wobei ich persönlich, da bin ich jetzt sehr provokant, wenn ich das halt nicht weiß, dann sage ich doch am besten auch nichts dazu.
Ja. Ja.
Sondern würde dann vielleicht sagen, hier, pass auf, du gehst ja noch zur Physiotherapie, hast hier das Rezept oder du gehst ja noch da und dahin, frag die halt einfach mal.
Ja.
Du weißt auf jeden Fall, dass du das und das nicht machen darfst.
Und du hast erwähnt, dass... Okay, wir warten, dass die Fahrzeuge wegfahren, weg sind.
Die mit den blauen Lampen.
Mit den blauen Lampen. Du hast erwähnt, dass du erstmal wegen dir dich mit Physiotherapie auseinandergesetzt hast. Was für Sportarten hast du gemacht?
Ich habe mit Schwimmen angefangen. Meinen Eltern war das halt extrem wichtig, dass wenn man mich irgendwo reinschmeißt, dass ich halt auch schwimmen kann, beziehungsweise dass man am Strand nicht so viel hinterherrennen muss, weil das Kind kann ja schwimmen. Da bin ich erstmal geblieben bis zu meinem 10. Lebensjahr.
Wann hast du angefangen?
Mit 6. Ja, genau. Gleich direkt aus dem Mutterleib raus. Ich glaube mit 6. Ja, mit 6 habe ich angefangen und bin halt dort geblieben.
Echt?
Dann erstmal
Grundlage, also die Grundlagen, wenn du das so früh bekommen hast, das finde ich so mega geil. Das ist, also Schwimmen ist the number one Sportart. Neben Turnen für mich, was man so als Kind auf jeden Fall machen sollte, dass man von diesen Benefits profitiert.
Also ich fühle mich extrem wohl. Ich wäre gerne länger unter Wasser, aber es macht die Lunge nicht so viel Stunden, weil diese Ruhe da unten ist extrem angenehm.
Ja.
Auf jeden Fall habe ich dann mit 10 oder ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube 10 war ich, habe ich mit Wasserball angefangen.
Hm.
Ja. Dann habe ich noch 2-3 Jahre Wasserball gespielt.
Und das alles wo?
In Magdeburg.
Magdeburg.
Genau.
Du kommst aus Magdeburg.
Ich komme aus Magdeburg, genau. Ja. Da kann ich ja gleichzeitig noch erzählen, ich damals, warum ich zum Wasserball gegangen bin. Na, also erstens, weil sie in derselben Halle war. Und zweitens, das ist eigentlich der Hauptgrund. Es gab damals zu DDR-Zeiten noch eine medizinische Vorsorgeuntersuchung. Ob es denn Sinn macht, die einzelnen Kinder auch weiter zu fördern. Und dem Schwimmen sollte man ja groß sein, damit das halt auch funktioniert. Und die hatten halt festgestellt, das wird bei mir nicht eintreten. Sie sollten ja recht behalten. Ich fand es halt blöd. Dann, also die Motivation ging halt dann ein Stück weit in den Keller und dann bin ich halt zum Wasserballspielen gegangen, was ich auch sehr interessant fand, war ultra anstrengend, aber hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber offensichtlich nicht so viel, weil ich bin mit 13 dann, 12, 13 bin ich dann zum Kampfsport gegangen, habe mit Karate angefangen und bin halt dem Kampfsport eigentlich sehr, 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 sehr lange, etwas über 20 Jahre treu geblieben, bin dann zum Kickboxen beziehungsweise zum Thai-Boxen dann halt nachher rübergegangen. Und genau, und da blieb ich dann eigentlich.
Das ist immer ein interessanter Switch von Einzelkämpfer-Sportarten, wo, wie zum Beispiel Schwimmen, dann warst du in Teamsports und dann nochmal zurück in One-on-One-Fightings. Wie hast du da angefangen mit Karate? Beziehungsweise du hast diese Katas gemacht, du hast
Also mich hat das halt gereizt. Damals war das ja dann auch, das war dann halt so die Zeit, so filmtechnisch und so, und ich fand es irgendwie cool. Und da habe ich gedacht, ich fange damit an. Ein Klassenkamerad hatte das schon gemacht. Und dann bin ich dorthin.
Ja.
Und rückblickend muss ich sagen, bin ich da sehr froh. Wir hatten einen recht meditanten Trainer. Die einzige Person, die geredet hatte, war er. Und wir durften auch reden, wenn wir gefragt worden sind.
Und genau mein Ding.
Das war sehr spannend. Der hatte das aber echt drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch eben mit den Jugendlichen ja quasi dann 12, 13, 14, 15, 16, der hatte die halt einfach auch im Griff.
Ja.
Muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja,
das ist halt, der hat das halt.
Ja, das ist auch wichtig. Das kann auch nicht jeder. Ja,
auf eine sehr traditionelle Art und Weise halt gemacht. Da gab es halt auch strikte Regeln. Das fand ich halt sehr interessant. Also, ich habe da im Schwimmen habe ich zwei Sachen gelernt. Wer schneller schwimmt, hat länger Pause. Und ich kann nicht mehr heißt, ich will nicht mehr.
Ja.
Und im Kampfsport habe ich gelernt, Schwert ist ein guter Lehrer.
Ja.
Das sind so drei Sachen, die mich bis heute extrem stark begleiten. Ja, das fand ich sehr interessant.
Ja.
Und da lernt man halt natürlich ganz viele Grundtechniken. Karate ist relativ starr, also das klassische Karate ist relativ starr. Aber es hat mir den Einstieg in das Kickboxen bzw. in das Thai-Boxen halt vor allen Dingen nachher extrem erleichtert, weil die Techniken in Anführungsstrichen sind dieselben. Und das konnte ich halt schon und dadurch bin ich da extrem schnell reingekommen. Und dann war das halt kein Neuland.
Also nach Karate warst du dann, wie sollte man das sich vorstellen? War das ein Verein oder du?
Also ich habe den Verein nochmal gewechselt, weil der Trainer da weggegangen ist. Und dann habe ich den Verein gewechselt nochmal und habe dort bis zum Ende meiner Ausbildung dann halt trainiert.
Ja.
Und bin dann weggezogen, hatte eine kleine Unterbrechung, weil dort, wo ich dann gearbeitet habe, hatten sie das nicht angeboten. Ich bin dann nach Bayern gezogen, in die Oberpfalz. Und da bin ich dann ins Fitnessstudio gegangen. Und so ein bisschen bewegen muss man sich ja irgendwie so. Da hatte ich eine ziemlich coole Zeit, weil ich kannte da niemanden und war dann nachher 9-mal die Woche im Training. Ich fand das ultra cool. Das hat aber auch nur deswegen funktioniert, weil der Trainer dort sehr darauf bedacht war, dass ich die Leute nicht kaputt machen. War ein kleines Studio, sehr familiär. Und der hat für jeden einen Trainingsplan geschrieben.
Das ist geil.
Und 2-mal die Woche, dienstags und donnerstags, war ich 2-mal dort. Also 2-mal am Tag, einmal mittags und einmal abends, weil ich hatte 3 Stunden Mittagspause. Aber was mache ich denn in den 3 Stunden Mittagspause? Wenn ich halt schlafe, dann komme ich ja überhaupt nicht wieder hoch.
Ja.
Also bin ich dann halt mittags da rausgefahren, dann habe ich mit dem Trainer zusammen ein Ausdauertraining gemacht.
Das ist geil.
Ja, so viel essen konnte ich gar nicht, wie ich dann kotzen wollte. Aber es war sehr geil, denke ich, oft dran. War eine coole Zeit. Und abends war ich halt wieder da.
Und dann mittags Krafttraining, Ausdauertraining.
Ich habe mittags Ausdauertraining gemacht und abends dann wieder ein Krafttraining. Kleinigkeit gegessen, dann danach kommt wieder zur Arbeit.
Ja.
die Arbeit war quasi nur eine kleine Brücke und dann direkt wieder zum
Training. Zwischen den Training Sessions.
Und als ich dann wieder zurück, was dann eigentlich zurück, und als ich dann nach Heidelberg gezogen bin, da habe ich dann wieder einen Verein gefunden und dann ging das halt wieder los. Dann bin ich aber direkt zum Kickboxen gegangen. Ich habe mir quasi keinen Karateverein gesucht, sondern bin dann zum Kickboxen gegangen und da auch ziemlich schnell Thai-Boxen angefangen.
Was ist der Unterschied zwischen Kick und Thai-Boxen?
Beim Kickboxen ist es halt so, ich darf halt auf den Oberkörper treten, also quasi alle Kicks oberhalb der Gürtellinie sind erlaubt, Rücken treten ist nicht erlaubt und ich darf auch zum Kopf treten und ganz klassische Boxtechniken.
Ja.
Und im Thai-Boxen darf ich halt auch auf die Beine kicken, es gibt Knietechniken, es gibt Ellenbogentechniken, ich darf den Gegner ein Stück festhalten, ich darf halt clinchen, was zum Beispiel im Boxen auch nicht so erlaubt ist, zumindest nicht so lang.
Ja.
Das ist dort alles erlaubt.
Das ist geil. Also in den letzten wie viele Jahren hast du Kick und Thai-Boxen oder Kampfsportarten gemacht? 20, 15, 20?
Ich habe das etwas über 20 Jahre gemacht. Jetzt das letzte Sparring liegt jetzt 10 Jahre zurück. Das fehlt mir schon ein bisschen.
Ja. Aber Crazy Kids, wir trainieren jetzt ab und zu mit dem Sven zusammen. Also das ist schon etwas anderes. Ich habe früher Karate gemacht, Tischtennis und so, Fußball, Judo, ein bisschen Crossfit, ein bisschen Crossfit Punkt 2 für die Verletzten schon. Und in letzter Zeit machen wir ganz viel Boxen. Oder Thai oder Kickboxen und so weiter. Und das ist schon etwas ganz anderes vom Mindset her, weil wir heutzutage ja auf der Straße nicht mehr jagen müssen, nicht mehr kämpfen müssen. Und bei mir habe ich es so gemerkt, dass außer diese Sessions, wo wir den Sandsack prügeln oder gegen uns gegenseitig prügeln. Ansonsten kommen wir gar nicht in diese State, in diesen Zustand. Und das kann man eigentlich nur entweder im Krieg oder irgendwo in einem Kampfsportart das wieder haben und wieder bekommen. Und das schärft nochmal das Mindset, das Gehirn. Was sagst du dazu? Was ist deine Meinung und Erfahrungen dazu?
Also was mich halt daran fasziniert hat, ist, was den Kampfsport sonst noch oder was der Kampfsport sonst noch mitbringt und zu bieten hat. Und das größte Feld für mich ganz persönlich, obwohl mir das halt sehr fehlt, ist nicht unbedingt der Kampf an sich, sondern das ist das Ganze ringsrum, alles das, was die Wahrnehmung betrifft, alles das, was an Automatisierung nachher da ist, ohne darüber nachzudenken. Alles das, was jetzt die Wahrnehmung, was ich eben gerade schon gesagt habe, angeht oder betrifft, ist, wenn man die Leute auf der Straße sieht, man guckt sie anders an.
Ja.
Es gibt Leute, die nehmen mich ja schon ein bisschen paranoid, aber das ist halt einfach, die Leute laufen durch einen Filter, interessanterweise.
Ja.
Und das wie man Situationen beurteilt, ob das jetzt auf der Straße ist abends oder wenn man mit Freunden weggeht. Die Atmosphäre, man nimmt Atmosphäre draußen ganz anders wahr. Das finde ich halt extrem interessant, weil mich das halt vor allen Dingen halt auch in der Zeit begleitet hat, wo ich das halt nicht mehr aktiv gemacht habe, weil das ist halt einfach da.
Ja.
Das ist interessant. Es ist in so Schreckmomenten, in Anführungsstrichen, springt halt ein ganz anderes Programm an.
Ja.
Und zwar nicht das Programm, dass man so zusammenzuckt oder dann vor Schock erstarrt oder vor Schreck erstarrt, sondern es geht da direkt in den Angriff über. Das fand ich, das ist extrem interessant. Leute, die das betraf, die das nicht mit Absicht gemacht haben, mich zu erschrecken, da habe ich halt gesagt, mach keinen Scheiß, kündige dich einfach vorher an, sonst geht das irgendwann vielleicht schief. Das finde ich extrem interessant, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ja.
Das, was ich am interessantesten fand, das habe ich allerdings nur im Wettkampf dann halt erlebt, beziehungsweise im Sparring dann halt selbst, dass man irgendwann an einen Punkt, oder ich hatte das zumindest, habe ich einen Punkt erreicht, wo sich das anfühlte, als würde sich der Gegner in Zeitlupe bewegen, dem war aber nicht so.
Ja.
Also es ist halt, das fand ich,
Dass du das schon im Voraus sehen konntest, wie sie sich bewegen werden, was sie machen werden.
Man hört das ja ganz oft auch in so Filmen, wenn du schlägst, bewegt sich die Schulter, bla bla bla. Ja, toll. Aber wenn man das halt mal erlebt hat, dann ist das ist in der Tat so. Das ist halt so, als würde man eine WhatsApp-Nachricht bekommen, dass der andere jetzt gleich mit rechts schlägt.
Ja.
Ja. Das ist halt sehr interessant. Was bei mir allerdings vorher passierte, ist, dass ich halt sehr massiv unter Druck gesetzt worden bin.
Mhm.
Das heißt, ich glaube, es braucht einen bestimmten Punkt, den man erreichen muss, bis das andere dann einsetzt.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so ist. Andere erreichen diesen Punkt wahrscheinlich halt auch mit Meditation. Ich habe es mit Schläge erreicht.
Du hast es anders bekommen.
Es war beim ersten Mal schwieriger, das war bei den anderen Malen leichter.
Aha. Interessant.
Das zu erreichen, das fand ich, finde das bis heute sehr faszinierend, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aha.
Ja.
Zurück zur Physiotherapie. Hattest du Verletzungen, wo du nachschauen musstest, nachfragen musstest, wie du das auskurierst, was deine Interesse dann zur Physiotherapie aufgeweckt hat?
Im Kampfsport war es also, ich war glücklicherweise nie großartig verletzt.
Mhm.
Ich hatte halt einiges an Prellungen. Das ist halt ein Standardprogramm.
Ja.
Aber ich wollte halt wissen, falls so Rippenprellungen sind, also sehr unangenehm. Und da wollte ich halt wissen, wie das halt schneller geht. Bin leider enttäuscht worden. Weil das muss man halt ein Stück weit aussitzen.
Ja.
Man kann sich halt so, wie wir es vorhin schon hatten, man kann halt das machen, was nicht wehtut.
Ja.
Aber ansonsten sind einem da doch so ein bisschen die Hände gebunden.
Mhm.
Und blaue Flecken brauchen halt auch eine Weile.
Ja.
Aber da kann man trotzdem trainieren.
Ja. Und wie machst du das mit deinen Coaches jetzt? Mit Patienten oder Coaches? Gibt es offline, online, wie machst du oder macht ihr das? Du hast ja ein ganz großes Team auch,
also
in deinem Unternehmen.
Momentan ist es halt so, aufgrund der aktuellen Lage darf man das ein oder andere auch online machen, wobei ich halt nicht weiß, wie groß da die Nachfrage ist von klassischen Patienten.
Mhm.
Beispielsweise, ich baue jetzt gerade eine Online-Plattform auf, wo ich das halt in einem deutlich größeren zeitlichen Rahmen anbiete, die Leute halt zu betreuen, zu begleiten. Da bin ich halt sehr gespannt, weil ich ja keinen anfassen kann, so richtig, wobei es doch eine ganze Menge an Tests und Bewegungen gibt, die dann die Kunden absolvieren können, um dann halt zu sagen, okay, das leuchtet in die und die Richtung, wo man das halt auch nochmal abklären kann. Das heißt, man kann auch offline einiges an Befundung machen, sozusagen, nicht offline, online.
Mhm.
Das baue ich gerade auf, da bin ich halt sehr gespannt, wie das funktioniert.
Ja, diese neuen Zeiten sind natürlich auch Chancen, dass wir uns da weiterentwickeln. Und das war meine Erfahrung auch, dass zum Beispiel diese Corona-Regelungen uns von einer Seite so einschränken, von der anderen Seite dürfen wir kreativ werden. Und dass das Online-Coaching, sei es jetzt so live, one-on-one, Zoom-Session, nicht optimal ist. Also nicht das ist, wenn man so in einem Raum zusammen trainiert. Aber trotzdem, wenn man das gut macht, kann man natürlich immer noch nicht 100%, aber so 80-90% von der Intensität her erreichen. Und das kann schon funktionieren. Natürlich, das ersetzt nicht diese klassische One-on-One-Session oder eine Behandlung. In eurem Bereich, aber trotzdem, das kann schon funktionieren.
Also ich glaube auch, dass es halt sehr gut funktionieren kann, vor allen Dingen, wenn die Leute halt bereit sind, auch die Hausaufgaben dann halt zu machen.
Richtig, ja.
Und dann kann man da viel erreichen und vor allen Dingen halt auch, das wäre für mich so das Wichtigste, dass das, so wie wir das hier bei uns in der Praxis, in dem Team halt auch umsetzen. Mhm. Für uns ist halt wichtig, dass der Patient versteht, was er das hat, richtig, was er hat,
ja,
und
ja,
vor allen Dingen, warum er das hat.
Genau.
Denn wenn ich mir irgendetwas über Jahre angezüchtet habe, dann geht das halt nicht in 2, 3 Behandlungen wieder weg.
Ja. Ja.
Das ist halt das Schwierige. Und wenn aber über das Online-Coaching da das die Kunden offen sind,
ja,
dann kann man, glaube ich, darüber ja doch schon nahezu alles erreichen. Lehne ich das weit aus dem Fenster, aber ich glaube, da ist unglaublich viel möglich.
Das ist echt, echt sehr, sehr interessant und freut mich, dass du das erwähnst, dass es nicht nur bei mir, bei meinen Coaches so ist, dass alles schon gestern viel zu spät war, das Erreichen von den Zielen, sondern es bei dir, bei euch auch so funktioniert. Also wir arbeiten ja mit Menschen, das ist ja klar, dass wir so irgendwo gleich sind, gleiche Gedanken haben, und dass du die Hausaufgaben erwähnt hast. Das ist für euch Crazy Kids, die jetzt zuhören, sehr, sehr wichtig. Also wir sind von der Schule raus, aber in die andere Schule des Lebens rein, und dann gibt es halt Hausaufgaben, und ob es jetzt Ernährung ist oder Kleinigkeiten, kleine Übungen, die du zu Hause machen solltest, könntest, müsstest und so weiter und so fort. Also das ist jetzt schon wieder ein Thema, was heutzutage, vor allem jetzt, wir haben jetzt diese Corona-Situation Punkt 2, Lockdown, Regelungen und so weiter und so fort. Und jetzt ist es noch wichtiger, dass wir da nicht nur körperlich, sondern mental auch gesund bleiben. Und da helfen halt diese kleinen Hausaufgaben. Ob es jetzt die einfachste Gummiband Bizeps Curl ist oder halt du zu Hause dein eigenes Gym hast. Das ist echt, echt cool. Online Plattform baust du jetzt auf. Wie sieht jetzt dein Tag heutzutage aus? Du hast jetzt ein Team, du bist aktiv noch im Coaching, in Behandlungen. Wie machst du das?
Ich mache eigentlich alles. Das ist halt das Spannende. Ich bin immer noch in der Therapie. Ich versuche mich halt Stück für Stück weiter rauszuziehen, weil die anderen Aufgabenfelder, wie zum Beispiel das Online-Coaching, was ich jetzt gerade aufbaue, das macht sich ja nicht von allein, leider.
Ja.
Sondern da muss ich ja auch ich mache das mit jemandem zusammen, beziehungsweise ich mache das halt mit der Agentur zusammen. Und die brauchen natürlich von mir Dinge.
Ja.
Und das muss ich denen halt auch liefern.
Ja.
Und ansonsten, dann muss ich halt auch meine Hausaufgaben machen, weil wir es ja gerade von Hausaufgaben haben oder hatten. Und wenn ich die nicht mache, dann wird das halt auch nichts. Also muss ich mich dahingehend auch noch aufteilen. Dann habe ich halt noch einiges an Bürosachen.
Ja.
Ich kriege auch überall ein Stück weit Hilfe, aber ich hänge überall mit drin. Mhm. Es gibt ein paar Sachen, die mache ich nicht. Die Reinigung und sowas, das habe ich alles abgegeben.
Ja.
Da bin ich halt drüber hinaus. Mhm. Aber ansonsten bin ich auch im Trainingsraum vertreten, schreibe halt auch da die Trainingspläne für die Patienten.
Ja.
Ja.
Ja. Also du bist im Tagesgeschäft da und jeden Tag
definitiv.
Bist du hier in Heidelberg, in Rudolf-Dieser-Straße 11.
Ja, den ganzen Tag.
69155 oder 115.
115.
Ja, genau. Ja. Erreichbar.
Genau, direkt neben 112, da wo die Berufsfeuerwehr ist. Ja.
Wo bist du noch unterwegs online? Wo kann man dich erreichen?
Die Praxis, die Webseite über physiocircle.de, und darüber findet man uns auch bei Facebook bzw. Instagram, Instagram bzw. auch bei YouTube.
Ja.
Ja, das sind so die 3 Social-Media-Kanäle plus die Webseite.
Ja, ja.
Das mache ich auch noch nebenbei.
Das ist auch
Schlafen da. Wird ja auch völlig überbewertet. Und da versuche ich halt gerade auch über das Team weiter aufzubauen, dass ich mich einfach mehr um die anderen Sachen, um die Außenwirkung, mehr an der Firma als in der Firma zu arbeiten, dass ich mehr in den Bereich reingehe.
Ja. Ja. Sven, vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir werden
sehr, 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 sehr gerne
die Links zur Webseite, Instagram, Facebook, YouTube und so weiter und so fort natürlich verlinken. Und ihr Crazy Kids, wenn ihr Fragen habt oder Hilfe braucht, schreibt Sven gerne. Er hat noch Zeit. Er schläft sowieso jetzt nur noch 6 Stunden am Tag. Aber ob es jetzt 5,5 oder 5 sind, ist ihm auch egal.
Die 1 Stunde macht ihn komisch.
Wo er eure Fragen beantworten kann. Sven, vielen Dank nochmal.
Danke, dass ich da sein durfte.
Und wir hören uns. Crazy Kids, passt auf euch auf. Ciao.